Hallo liebe Nachtschwärmer da draußen und herzlich willkommen zu Okkult, der Mystery Podcast. Ich bin der Sebastian.
Ich bin der Thomas.
Und wir wollen euch heute auf eine unheimliche Reise durch die Welt der paranormalen Phänomene und Horrorgeschichten mitnehmen. Beginnen wir jetzt unsere Reise in die Welt des Unerklärlichen.
Dieses typische Nicken von dir, das wir eigentlich schon aufnehmen.
Ja, du kennst mich schon sehr gut. So ist es, wir nehmen auf. Hallo liebe Nachtschwärmer und hallo lieber Tommy.
Ich frage mich dann immer, was in deinem Kopf vorgeht in der Sekunde. So, Thomas, bitte halt dein Maul. Oder, ist er nicht lieb?
Also wenn, ist es sicher Zweiteres. Und aber tatsächlich war ich einfach mit meinen Gedanken jetzt mehr damit beschäftigt, dass wir jetzt wirklich dringend auf eine Einkaufsliste ein Stabfeuerzeug schreiben müssen.
Weil das mit der Kerze geht bergab, gell?
Ja, das mit der Chakra-Kerze wird wirklich immer mühsamer zum Anzünden. Ja. Ich habe jetzt sogar eins meiner Notfall-Sushi-Sticks verwenden müssen, um das anzuzünden.
Das ist einmal Commitment. Also du hast echt so ein Stäbchen anzünden.
Ja, das geht jetzt für ein paar Sessions, haben wir jetzt so ein Stäbchen. Aber bis dahin würde ich mir schon wünschen, dass wir ein Stabfeuerzeug herkriegen.
Sebi, du alte Frühlingsmaus, wie geht's dir?
Ja, mir geht's ganz gut. Die Krankheit lässt mich immer mehr aus ihrem Griff, Gott sei Dank.
Sehr gut.
Und das tut schon mental viel, wenn du wieder dich gesünder fühlst, logischerweise. Und ja, aber der März hat überhaupt schön begonnen mit so viel Sonnenschein.
Das stimmt.
Und mein Geburtstag ist am Samstag.
Mm.
Und die Iris Apfel ist gestorben, das ist eher negativ.
Ich hab's gesehen in deinen Stories, ja.
Voll. Und weißt du, dass wir auf einen Iris-Apfel-Teppich aufnehmen? Also da,
wirklich?
Auf dem du, der, unter deinen Füßen, der Teppich ist ein Iris-Apfel-Teppich.
Oh, 102, oder?
Mm.
Was ist das für ein krasses Alter?
Voll und so gut beieinander, also augenscheinlich.
Extrem, halt. Ja, voll.
Auch geistig, die hat ja Interviews und ich glaube, die hat ja Shooting für die Vogue.
Ja, genau.
Ich,
ja.
Nur mit 100 oder so gemacht, also noch nicht so lange
her. Ich habe dann aufgrund deiner Story ein bisschen nachgelesen und beeindruckender Lebenslauf.
Absolut. Und vor allem so vielschichtig. Und sie war halt wirklich immer sie selbst und sie hat das also zelebriert und andere, glaube ich, dazu inspiriert.
In der Branche und in dieser wahrscheinlich lauten Umgebung und krassen Umgebung so alt werden.
Ja, voll. Das habe ich mir auch gedacht.
Eigentlich, oder?
Bei dem ganzen Stress, den diese Stadt
hat. Ja, bei dem Lifestyle.
Voll. Ja, voll.
Also das ist sicher nicht immer die mental gesündeste Umgebung, oder?
Ja, aber vielleicht ist es doch mehr, hängt mehr davon ab, wie du das siehst und aus welcher Perspektive du das selbst betrachtest.
Mhm. Ja, wahrscheinlich. Sebi, wir haben heute wieder mal eine Spezialfolge. Wir haben wieder mal so eine kleine Plauderfolge.
Ich weiß, ich muss heute nichts machen.
Du musst halt überhaupt nichts machen.
Das ist sehr schön. Ich habe Urlaub. Das ist mein Geburtstagsgeschenk von dir sozusagen.
Du musst absolut nichts machen. Ich werde dir aber ein paar Dinge erzählen. Komme ich gleich dazu. Und wir haben auch ein ziemlich cooles Gewinnspiel im Zuge der Folge. Dazu werde ich später noch ein bisschen was sagen. Das werden wir dann auch also von diversen Kanälen posten und so. Also Instagram. Aber ja, es lohnt sich heute auf jeden Fall aufzupassen.
Also es gibt nicht nur für mich Geschenke, sondern auch für unsere Nachtschwärmer da
absolut
draußen.
Absolut. Und ich würde sagen, wirklich ein cooler Gewinn.
Bevor du loslegst, Tom, ja. Entschuldige, wollte ich noch was loswerden heute. Ich habe mal wieder in unsere Analytics so ein bisschen reingespechtelt. Und ich grüße heute mal alle 34 Abonnentinnen aus Kanada.
Bam, aus Kanada?
Ja, wir haben 34 Abonnentinnen in Kanada, was ich auch sehr interessant finde. Und wer immer ihr seid, wir freuen uns, dass ihr vom anderen Ende der Welt praktisch unseren Podcast hört.
Shoutout nach Kanada.
Voll. Also dürften offensichtlich deutschsprachige Kanadier sein.
Org, da haben wir irgendwie irgendeine Community erreicht.
Mhm.
Sehr geil.
So, und von Kanada zurück wieder zu uns nach Wien. Denn jetzt kommt vorher erstmal die Triggerwarnung. Hier ist sie.
Trigger.
Triggerwarnung. Dieser Podcast behandelt paranormale Phänomene und Horrorgeschichten, die potenziell beängstigend, verstörend oder traumatisch sein können. Den Notruf der österreichischen Telefonseelsorge findet ihr in den Shownotes.
Sebi, also ich werde dich heute ein bisschen entführen und werde dir 5 düstere Orte in Österreich vorstellen.
Ich mag's jetzt schon.
Und das ganze Ding wird immer gleich ablaufen. Ich werde einmal praktisch den Ort nennen Und dann würde ich gern, dass du einfach einmal so aus der Hüfte geschossen, gefreestylt, mir ein bisschen erzählst, was da bei dem Namen einfällt, beziehungsweise was du dir darunter vorstellen könntest, okay? Also, wir beginnen in unserer Heimatstadt, und zwar in Wien. Also Heimatstadt ist ein großes Wort, da wo wir wohnen. Wir beginnen in Wien. Und zwar geht es um die Blutgasse. Oder nickt er?
Ja, die ist mir natürlich bekannt.
Okay, aber kennst du die Geschichte?
Ja, da gibt es ja mehrere Ansätze, soweit ich weiß. Mhm. Aber die mir jetzt eben, wie du sagst, aus der Hüfte geschossen einfällt, ist das mit den Tempelrittern.
Ja.
Und dass die dort umgebracht worden sind und dass deren Blut praktisch dann diese Gasse hinabgeronnen ist. Und daher kommt der Name Blutgasse. Mhm.
Ziemlich am Punkt, sagt dir Elizabeth Bathory was?
Na?
Also, die berüchtigte Blutgasse ist eine der ältesten und gleichzeitig unheimlichsten Straßen der österreichischen Hauptstadt. Tagsüber wirkt sie wie jede andere romantische Kopfsteinpflastergasse mit vielen schönen Hinterhöfen. Doch sobald die Sonne untergeht, wird die Blutgasse von Geistern heimgesucht. Das Blut der Tempelritter. Die schaurige Gasse trägt ihren Namen seit einem Vorfall, der sich 1312 ereignet haben soll. Laut Legende wurden hier zahlreiche Tempelritter auf grausame Art und Weise ermordet. Durch die Gasse floss so viel Blut, dass sie von da an Blutgasse genannt wurde. Später wurde die Blutgasse außerdem zu einem Weg, den alle zum Tode verurteilten Verbrecher gehen mussten, um zu ihrem Hinrichtungsplatz zu gelangen. Einige der Hingerichteten haben die Blutgasse Gerüchten zufolge nie verlassen und laufen ihren traurigen Todesweg bis in die Ewigkeit. Jetzt kommt ein kleiner Twist noch zusätzlich. Elizabeth Bathory, die größte Serienmörderin aller Zeiten. Auch heute berichten Menschen noch von Begegnungen mit Geistern in der Gasse, sogar am helllichten Tag. Der unheimlichste Geist der Blutgasse ist dabei wohl Lady Bathory, auch Blutgräfin genannt. Die ungarische Gräfin lockte zahlreiche junge Frauen zu sich und folterte sie stundenlang zu Tode. Anschließend soll sie im Blut ihrer Opfer gebadet haben, um ewig jung und schön zu bleiben. Einige hat sie auf ihrer Burg und andere in ihrer Stadtwohnung in Wien, die nur wenige Meter von der Blutgasse entfernt war, getötet. Insgesamt sind der Blutgräfin 650 Frauen zum Opfer gefallen. Damit gilt sie als die größte Serienmörderin aller Zeiten. Noch heute soll sie ihr Unwesen der Blutgasse treiben und nach neuen Opfern Ausschau halten.
Oh, ja, ich kannte sie doch nur als Blutgräfin. Ich kannte ihren Namen nicht, aber sie war mir bekannt. Also dann, wie du jetzt eben Blutgräfin gesagt hast und die Geschichte dazu kurz erzählt hast, war mir wieder klar, wer das ist. Aber ich wusste jetzt nicht genau, dass sie auch in der Blutgasse sozusagen ihr Unwesen treibt.
Ganz genau. Absolut. Also sie hat in der Blutgasse ihr Unwesen getrieben und hat dann eben einerseits die in der Stadtwohnung und andererseits da irgendwo auf einer wilden Burg.
Ja, wie man das halt so macht, in der Stadtwohnung mal.
Ja, absolut. Ihr habt die Geschichte nicht kennt.
Ja, wie gesagt, beschäftige mich doch ein bisschen mit sowas. Also,
aber warst du dort schon?
Nein, also in der Blutgasse natürlich war ich schon, aber auf dieser Sommerresidenz zum Beispiel, also weiß nicht, ob das eine Sommerresidenz
ist. Und vor allem 650.
Ja, ist eine krasse Zahl.
Ja, das ist.
Und ich glaube,
also ohne da jetzt irgendwie grauslich sein zu wollen, aber das klingt nach Arbeit.
Absolut. Ich glaube, dass in American Horror Story in der Serie ein Charakter irgendwie angelehnt ist an sie, die auch so junge Mädchen umgebracht hat und sich das Blut auf die Haut geschmiert hat und von Babys, glaube ich auch, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, um eben jung und schön zu bleiben.
Org. Ah, völlig absurd.
Und ich glaube, es gibt auch so eine Verbindung mit der Blutgräfin und Vampire, dass sie irgendwie mit Vampirismus auch was zu tun hat. Ja, da gibt es auch ein paar Sachen, bin ich mir jetzt nicht sicher, aber wenn ich mich richtig erinnere, glaube ich schon.
Die Blutgräfin klingt ehrlich danach, wie wenn wir da mal eine eigene Folge machen sollten.
Tatsächlich ist das auch geplant.
Ach so, das ist geplant. Okay. Ja, aber klingt alles nach einer ziemlich wilden Gasse, würde ich mal sagen.
Ja, da spielt sie sich ab.
Wir kommen zum zweiten Platz. Und zwar, auch der wird dir was sagen und vielen da draußen auch, nämlich der Friedhof der Namenlosen. So, was fällt dir dazu ein?
Der Friedhof der Namenlosen, ja, tatsächlich sagt mir das was. Das soll ja einer der spukhaftesten Orte sein in Österreich, wo sehr viel abgeht, geistermäßig. Mhm. Ich weiß nicht mehr ganz genau, es hat nur einen historischen Hintergrund, das weiß ich, aber ich weiß nicht mehr genau, was da genau war.
Der Friedhof der Namenlosen ist zweifelsohne einer der unheimlichsten Orte Wiens. Im 19. Jahrhundert wurden dort 478 Leichen begraben, denen oftmals kein Name zugeordnet werden konnte. Viele der Toten wurden ans Donauufer gespült und dort auf den Friedhof vergraben. Die Leichen waren meist so übel zugerichtet, dass es nicht mehr möglich war, sie zu identifizieren. Alle bekamen die Grabinschrift unbekannt. Die Todesursache der Leichen ist ebenfalls nicht bekannt. Ob sie ertranken, ermordet wurden oder Selbstmord begingen, war nicht wichtig. So wurden alle auf dem Friedhof der Namenlosen begraben. Heute ist der Friedhof verlassen und nicht leicht zu finden. Er ist verwuchert und besonders in den Abendstunden ein schauriger Ort, den viele Gruselfans gern besuchen. Die ruhelosen Geister des Friedhofs. Es wird vermutet, dass einige der Toten an den Friedhof gebunden sind und die Lebenden auf ihren nächtlichen Streifzügen in Form von Nebelgestalten heimsuchen. Auch der ehemalige Hausmeister des Friedhofs soll als Geist noch heute zwischen den Gräbern umherwandern.
Ah, so ein geisterhafter Hausmeister ist eigentlich auch eine schöne Figur für eine Geschichte.
Der kann einfach nie aufhören zum Arbeiten.
Oh Gott, ja.
Warst du schon dort?
Tatsächlich nicht.
Wirklich?
Ich wollte ja immer mit dir noch hingehen. Ich habe mir das aufgehoben, weil ich wollte nicht ohne dich hingehen. Und deswegen, das müssen wir noch machen.
Absolut, ich war nämlich schon mal dort.
Ah ja.
Ich war schon mal dort und wir haben in einer der ersten Folgen haben wir schon über dieses Thema aufgeladene Orte gesprochen und so. Wo
das kommt immer wieder irgendwie.
Ja, genau, wo Friedhof definitiv mit dazu gehört. Also wurscht, ob das aus unzähligen Horrorfilmen kommt oder halt generell aus der Popularunterhaltung. Das ist halt einfach ein schauriger Ort, wo der Tod so nahe ist, das macht da total Sinn. Und ich muss ganz ehrlich zugeben, wir waren dort mit Gästen aus dem Ausland und ich weiß gar nicht mehr, warum wir auf diese abstruse Idee kommen sind, dorthin zu gehen. Aber wir waren halt so am späten Nachmittag sind wir angekommen und es ist dann dunkel geworden und es ist schon komische Stimmung. Also es ist, auch ich als Ungläubiger muss ganz ehrlich sagen, das ist schon, das hat, wenn du die Geschichte kennst, hat das schon was.
Absolut.
Also vor allem eben diese Tatsache, dass das halt wirklich Menschen sind, die, ja, wie soll ich sagen, vergessen wurden bis zu einem gewissen Grad, beziehungsweise halt einfach komplett ihre Identität verloren haben. Das ist schon arg.
Ganz sicher. Und wenn ruhelose Geister existieren, dann sind die sicher ganz weit oben in der Kategorie.
Ja, voll, hundertprozentig. Also das kann man sogar ich mit meinem Laien-Mystik-Wissen erklären, dass wenn jemand sozusagen den Namen verloren hat, dass er nicht zur Ruhe kommt.
Weil du gesagt hast, du weißt nicht, warum er dorthin geht. Also für mich wäre das die erste Adresse, wo ich hingehe, wenn Leute mich besuchen. Da sieht man den Unterschied.
Auf jeden Fall arger Ort und ja, durchaus ein bisschen abgelegen. Und man muss tatsächlich hinfinden zuerst einmal. Also es ist jetzt nicht so, dass da ein Trampelpfad hinführt.
Und sind da aber also Grabsteine oder
ja, aber
wo alles, nichts oben steht, hat logisch.
Genau, es steht nichts oben. Alles extrem verwachsen. Wir haben dann also teilweise das Gras ein bisschen weggetan, um diese Steine zu sehen, direkt am Wasser. Und ja, einfach, es macht so total Sinn, dass sowas gegeben hat. Aber auf der anderen Seite ist er ziemlich krass, um ehrlich zu sein.
Stimmt. Und auf der anderen Seite muss man sagen, besser als gar kein Grab, denke ich mir trotzdem, auch für die Toten.
Voll.
Also, dass sie irgendeine Art von, auch wenn ihr Name, wie du sagst, jetzt verloren gegangen und verschwunden ist, ist es trotzdem wenigstens vielleicht für sie ein Akt des Respekts gewesen, dass sie zumindest in irgendeiner Form, so wie es damals üblich war, zur Ruhe gebettet worden sind.
Ja, stimmt schon.
Weil wenn du einfach, hätte ja auch sein können, dass die in irgendeine Grube werfen und da ist nicht einmal ein namenloser Grabstein, sage ich jetzt einmal.
Ja, stimmt. Ja, natürlich, absolut. Und wir reden ja von einer Zeit, wo jetzt irgendwie Identifikation de facto nicht möglich war. Aber der Gedanke, ich glaube, der Gedanke ist einfach auch so schier. Ich glaube, das Schlimmste für Angehörige ist ja, wenn so ein Fragezeichen stehen bleibt. Und in Zeiten wie diesen, wo eben diese Identifikation einfach nicht möglich war, beziehungsweise die Leichen auch schon so, sorry, verunstaltet waren, dass eben überhaupt keine Identifikation mehr stattfinden kann, dann bleibt halt diese Fragezeichen.
Bestimmt, ja.
Und das ist halt in Wirklichkeit das Schiere. Das passiert ja heute auch immer noch, dass irgendwie Leute irgendwie abgehen und keiner weiß, gibt's, leben die noch, leben die nicht und die Angehörigen können halt einfach nicht abschließen.
Ich wollte gerade sagen, da habe ich gerade mal so eine Dokumentation über Österreich, über die verschwundenen Personen in Österreich gesehen und da wurde auch mit den Angehörigen gesprochen und die sagen eben genau das, dass ihnen sogar unter Anführungszeichen lieber wäre, sie finden die Leiche der Person, damit sie zumindest abschließen können und irgendwie nicht diese Ungewissheit haben, weil die angeblich schlimmer ist, als zu wissen, dass die geliebte Person tot ist.
Voll, glaube ich, sofort, weil du halt einfach die Hoffnung wahrscheinlich nicht aufgibst.
Das ist es, ja. Eine hat das ganz gut beschrieben, die hat so gemeint, seit ihre Tochter verschwunden ist, ist ihr Leben so auf Stopp. Also das ist nachher nicht mehr wirklich weitergegangen, weil sie sucht immer noch, sie wartet immer noch auf Hinweise. Und ja, das muss schon schier sein. Und das geht dann über Jahre und im schlimmsten Fall halt für immer.
Ich muss jetzt, während du erzählst, dass das mir was eingefallen, ich muss jetzt einen kurzen Sidestep machen, ich muss ein kurzes Gedankenexperiment mit dir machen. Hat sich bei einem Bier am Wochenende ergeben, und zwar Sebi. Stell dir vor, du wachst in der Früh auf, es ist ein ganz normaler Tag, okay?
Das kann ich mir schon gar nicht vorstellen.
Okay, aber du wachst einmal auf, das ist einmal ganz essentiell. So, du startest halt irgendwie den Tag und du fährst ins Büro, okay? Und plötzlich bin ich nicht mehr da. Also ich bin einfach nicht mehr da. Und du wunderst dich logischerweise nach einer gewissen Zeit und nach ein paar Tagen, warum ich nicht im Büro bin, und sprichst irgendwie einen Kollegen oder Kollegin von mir an. Und die wissen nicht, wer ich bin. Also die kennen mich nicht. Wie würdest du mit der Situation umgehen?
Also da ich ja speziell bin, würde ich auf jeden Fall mal glauben, da liegt irgendein Fluch oder irgendwas über diese ganzen Leute, weil ich weiß ja, dass du existiert hast. Ja, ich würde dem auf jeden Fall nachgehen. Ich meine, ich würde dann, glaube ich, zur Miss Marple werden und versuchen, dich da einfach zu finden und vor allem herauszufinden, what the fuck ist einfach los hier?
Alle Fotos sind weg, die es jemals irgendwie gegeben hat von mir auf deinem Handy. Meine Social-Accounts sind weg. Und egal, wen du fragst, egal, wie nah mir die gestanden sind, kein Mensch weiß, wer ich bin.
Gut, nach einiger Zeit würde ich wahrscheinlich glauben, dass ich eben verrückt gewesen bin.
Lustig, weil, was heißt, lustig ist überhaupt nicht, aber ich habe in der Diskussion eben mit dem Kumpel von mir sofort an dich denken müssen, weil ich mir dachte, okay, das wäre das Schlimmste für den Sebi, weil das triggert fixe Angst, dass er verrückt wird.
Ja, na ganz sicher.
Aber das muss so arg sein, oder? Wir sind drauf gekommen, weil wir irgendwie beide einen Film gesehen haben, wo es um was Ähnliches gegangen ist.
Ich wollte gerade sagen, da wäre eine Filmempfehlung dazu, weil du das gesagt hast. Da ging es nämlich genau um sowas.
Mir ist aber nicht mehr eingefallen, wie der Kasten hat.
Und der war wirklich nicht schlecht.
Ja, ja, voll, der war urgut.
Also ich weiß nicht, ob dasselbe ist, aber den kann ich sehr empfehlen. Den kann man auf Amazon Prime auch kostenlos ansehen. Der heißt auf Deutsch The Witch Next Door.
Ja, den meine ich nicht.
Und im Englischen heißt er Wretched oder so. Also es ist bei uns auch ein englischer Titel, nur andere.
Aber das ist doch so eine krasse Vorstellung, voll, oder?
Und da geht es immer um eine Hexe, die auch praktisch so vergessen ist.
Ah ja, okay. Ja, ich glaube auch, irgendwann würde ich austicken.
Am Anfang nicht, weil dann wäre mir ja die Erinnerung noch so klar. Und da würde ich schon erstmal glauben, alle anderen sind verrückt. Aber absolut, wenn sie das über Wochen oder mehrere Tage zieht, ganz sicher fange ich dann an mir selber zu zweifeln. Ganz sicher. Und lass mich dann einweisen halt.
Denkst du da draußen mal echt drüber nach, wie krass diese Situation wäre? Einfach weg. Weg, weg, weg. Und nie da gewesen. Nur in eurem Kopf und in eurer Erinnerung.
Ja, und das Schade ist, darüber gibt es ja auch keine Fälle oder so, weil das weiß ich nicht.
Ja, voll, absolut.
Das heißt, möglicherweise passiert das tagtäglich und wir merken es nur gar nicht.
Einfach so per Schnipp weg.
Krass, ja. Aber lustig, dass das gerade so ein Thema ist, weil verschwinden habe ich jetzt wirklich in letzter Zeit oft darüber nachgedacht. Und ich habe letztens auch im Bett einmal gesagt, wie es wohl wäre, wenn ich einfach verschwinde.
Echt?
Ja, also lustig, dass das da jetzt kommt. Das ist irgendwie gerade so ein Thema.
Ja, weil der Gedanke treibt dann natürlich auch sofort an die eigenen kognitiven Grenzen, weil wir sind natürlich alles irgendwie bis zum gewissen Grad super egozentrische Wesen. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen diese Angst, die manche haben, dass sie einfach plötzlich nicht mehr da sind.
Die hätte ich jetzt gar nicht so, glaube ich.
Ja, nicht, um ehrlich zu sein. Aber ich habe keine Angst vom Sterben.
Ich auch nicht. Aber beim Verschwinden ist es eher, da finde ich das sogar unter Anführungszeichen noch die bessere Variante, außer es hat jemand nicht vergessen, aber wegen die Hinterbliebenen, das meine ich. Weil wenn die dann auch vergessen haben, dass ich existiert habe, dann vermissen sie mich ja auch nicht.
Ja.
Und das finde ich angenehmer als Gedanke.
Deutlich angenehmer. Nummer 3. Der rote Iban auf Burg Bernstein. Ihr müsst jetzt sehen, wie sein Gesicht gerade sehen. Er kneift die Augen zusammen und denkt nach.
Ja, weil ich das schon mal gelesen habe irgendwo und ich recherchiere so viel, dass manchmal mein Gehirn schon komplett durcheinander kommt und ich habe keine Ahnung mehr, was oder wer der rote Iban ist. Klär mich auf.
Die imposante Burg Bernstein im Burgenland lässt für gewöhnlich große und kleine Ritterherzen höher schlagen. Doch speziell Kindern wird hier in der Nacht das Fürchten gelehrt. Heute befindet sich auf der Burg Bernstein ein exklusives Hotel. Es gibt jedoch einen Geist, der so manchen Besuchern schlaflose Nächte bereiten soll. So wird erzählt, dass es mehrfach vorgekommen sei, dass Eltern nachts von ihren panischen schreienden Kindern geweckt wurden. Die Kinder seien davon aufgewacht, dass ein furchtbarer Mann neben ihrem Bett gestanden und sie beobachtet habe. Dieser Mann hätte leuchtend rotes Haar und ein wahrlich grausames Lachen. Der nächtliche Beobachter ist der Geist des Grafen Iwan von Güssing, auch als der rote Iwan bekannt. Im 13. Jahrhundert war er Raubritter der besonders grausamen Sorte. Er metzelte jeden nieder, der ihm in den Weg kam, und machte auch vor Angehörigen des Klerus nicht Halt. Dann ein bisschen nachrecherchiert. Er wurde halt anscheinend von einem Geistlichen verflucht zu ewigem Leben und seitdem geistert er halt da herum.
Auch selten, dass Geistliche Flüche aussprechen.
Ja, arg, oder?
Sie sollten ja auch doch wissen, dass jeder Fluch dreifach zurückkommt.
Ja, auch eine schiere Vorstellung, würde ich sagen. Also ich habe mir dann auch das Hotel angeschaut, super geiles, fancy Hotel. Und dann auch kacke, wenn du in so einem guten Hotel schlafst und dann wirst du von so einem Dude aufgeweckt.
Ja, wäre für mich wahrscheinlich jetzt irgendwie, würde ich mir denken, Schlafparalyse. Wenn ich mich dann bewegen kann, dann wäre es wirklich eigenartig.
Ja, voll.
Ich finde, wir sollten uns mal so eine Liste anlegen. Vielleicht schreibe ich nie was auf dieses Whiteboard da. Vielleicht sollten wir uns da die Orte aufschreiben, die wir alle noch besuchen müssen, wollen.
Ja, absolut. Also ich finde das eine gute Liste. Übrigens ganz kurz, Shoutout an travelcircus.de, weil die waren die Vorlage für all diese Orte. Ich habe dann auch ein bisschen nachgelesen und habe mir irgendwie so den ein oder anderen Augenzeugenbericht durchgelesen. Mich triggert das sehr. Also dieses beim Schlafen beobachtet werden. Das ist so, mir ist es glaube ich auch tatsächlich relativ wurscht, wer oder was mich da beobachtet. Es geht rein um die Vorstellung, dass ich völlig ungeschützt und so in meiner, wie soll man sagen, unschuldigsten Art und Weise da liegt und mich dabei anschaut oder mir zuschaut. Ich finde das zum Beispiel auch von Partnerinnen, habe ich auch schon Situationen gehabt, dass ich die Augen aufgemacht habe und die haben halt einfach angeschaut. Und schon das habe ich so creepy gefunden.
Ja, das hat immer ein bisschen so einen Stalker-Charakter oder irgendwie.
Das hat doch Instant-Creep-Vibes.
Absolut, ja. Vor allem, wenn die Augen dann irgendwie so aufgerissen sind oder so.
Voll. Dieses Raubrittertum kommt auch immer irgendwie wieder vor, gell? Also das ist so dieses Verhaftetsein an eine Zeit, was extrem grausam war, glaube ich. So.
Roter Iwan klingt da irgendwie wirklich sehr einprägsam.
Ja, klingt aber, ist nicht schlecht gewordet. Finde ich gut. Also man kann, Entschuldigung, geschissener hassen als Geist.
Absolut. Und hat irgendwie, da stelle ich mir so was Wikingerhaftes vor mit so roten Haaren und so.
Ja, Iwan hilft da natürlich auch, weil der rote Thomas klingt jetzt nicht wahnsinnig furchtbar.
Das ist irgendwie, das klingt für mich mehr wie so ein Kontrahent vom schwarzen Peter.
Der grüne Sebi. Ja, der rote Thomas und der grüne Sebi. Das klingt wie so Comicfiguren. So, Sebi, kurzes Gedankenexperiment. Du bist Hotelbesitzer, okay?
Ja, das wollte ich eh schon immer mal sein.
Gut, und jetzt mehren sich die, nennen wir es einmal, Beschwerden, dass da nächtens ein Geist herumschwirrt. Wie gehst du mit der Situation um? Aber jetzt so ganz realistisch.
Bin super realistisch. Also erstens einmal würde ich eine Nacht selber dort verbringen, in diesem Zimmer, wo das passiert ist. Mhm. Schauen, ob ich auch eine ähnliche Erfahrung habe oder nicht. Mhm. Und selbst wenn ich keine habe, würde ich dann ein Ouija-Board nehmen und versuchen, Kontakt herzustellen. Wobei, vielleicht nicht einmal Ouija-Board, es würde auch anders gehen, aber ich würde versuchen, halt irgendwie Kontakt.
Nein, bleib dabei, wie wird es anders gehen?
Ja, das kommt in einer anderen Folge, da will ich jetzt nicht spoilern, aber mit einem Pendel wird es zum Beispiel auch gehen, da habe ich nichts geplant. Also einfach mal schauen, ob da irgendwelche Schwingungen sind, die ich irgendwie auch wahrnehme. Und ich würde mit allen Betroffenen darüber reden, was sie gesehen haben und versuchen da wirklich die Zeugenberichte so detailliert wie möglich zu gestalten, um eben vielleicht ein Muster zu erkennen, um zu schauen, was wiederholt sich, was kommt immer wieder und logischerweise kommt bei dir an erster Stelle, bei mir an zweiter Stelle, vielleicht schauen, was für andere Gründe könnte das haben, dass diese Geräusche oder was es auch immer sind, verursacht.
Ja, vielleicht kommt das an erster Stelle bei mir. Ja, wahrscheinlich kommt bei mir sogar ein komplettes Wegignorieren an erster Stelle. Aber ja, wenn sie das mehr, das ist natürlich mühsam. Okay.
Und im Worst Case, unter Anführungszeichen, würde ich dann wahrscheinlich auch irgendwelche so Geisterjäger organisieren oder sowas. Da gibt es ja ein paar.
Geil, voll, es gibt echt ein paar.
Und wie würdest du jetzt an die Sache rangehen?
Ja, es ist schwierig. Ich habe mir natürlich vorher ein paar Gedanken gemacht drüber. Also ich glaube wirklich, dass die ersten Fälle würde ich wahrscheinlich schon irgendwie wegignorieren und mir denken, das sind irgendwelche Verrückten.
Ja, also beim ersten, da hast du recht. Beim ersten würde man jetzt auch noch nichts denken, ab dem zweiten.
Und irgendwann, also ich glaube, Ich glaube, ich würde auf den Moment warten, wo es geschäftsschädigend wird. Also, weißt du, was ich meine?
Und das würde ich gar nicht sagen. Du könntest daraus ja so einen Dark Tourism machen.
Ganz genau. Und da, voll. Aber ich würde praktisch einmal warten, tut das tatsächlich was mit meinen Zahlen? Und wenn das umschwingt oder umschlägt und tatsächlich irgendwie publiker wird, dann würde ich das beinhart ausschlachten. Da würde ich sogar schauen, dass ich irgendwie mit dem Ivan Kontakt aufnehme und die Frequenz ein bisschen erhöhe.
Ja, vor allem, wenn der schon so lange dort ist, was könnte der wollen?
Stimmt, ich würde ganz, bevor wir darüber nachdenken, ich würde dich anrufen und sagen, Sebi, ich brauche dich da. Du musst Kontakt mit Ivan aufnehmen und sagen, dass der öfters kommen muss. Das wird zur Attraktion.
Freut mich, dass du mich anrufen würdest.
Ja, auf jeden Fall.
Ich würde auch kommen, natürlich.
Ich weiß. Ja, und was macht er dort? Du, ich glaube, das ist einfach, die Erklärung ist relativ easy, das ist einfach ein total unguter Kerl.
Möglich.
Und ist jetzt einfach auch nach seinem Tod noch ein Wichser.
Wie immer schön gesagt.
Ja, aber warum erschrecke ich Kinder? Also da kann es ja nicht ganz sauber sein.
Ja, da gibt es sicher, also wenn es wirklich immer Kinder sind oder vermehrt Kinder, dann hat es sicher irgendeinen Grund.
Also aus Hausübung mitnehmen, dass ich mich da tiefer reinlässt und einmal schaue, warum es Kinder sind.
Und wenn es ein Fluch ist, kann man den ja auch brechen. Weil wenn er wirklich nur hier ist, nicht weil er selber hier sein will und nicht Ruhe findet, sondern weil, wenn es stimmt, ein Geistlicher ihn verflucht hat, dann muss ja irgendwie etwas geben, um den Fluch zu brechen.
Ja, macht absolut Sinn. Ich denke mir nur gerade so, was passiert, wenn man den Fluch bricht? Ist er dann einfach weg oder
ja,
sind die Auswirkungen potenziell angeschissen?
Das ist immer diese Thematik mit dieser Tür, der verschlossenen.
Ja, ja, ja.
Hält die Tür jemanden ab, reinzugehen? Oder hält die Tür jemanden ab, rauszugehen? Ja. Das ist immer die Frage.
Mein Lieber, wir kommen zur nächsten Location. Schloss Mooshahn.
Jetzt dachte ich, du sagst Schloss Mühlwang.
Nein, Schloss Mooshahn. Sagt dir das was?
Ist das in Salzburg?
Lungau.
Lungau, ja doch, ja, dann ist es
Salzburg. Dann ist es Salzburg,
ja. Und ich glaube, das hat etwas mit so einer dunklen Familiengeheimnis zu tun. Die dort, die Besitzer, also irgendwie, dass der Fluch auf den Besitzer von diesem Schloss liegt, wenn das das Schloss ist, was ich meine.
Schloss Mooshahn ist ziemlich facettenreich und ich glaube, es wird dir extrem gut gefallen. Schloss Mooshahn, die grausamsten Hexenprozesse Österreichs. Zwischen 1675 und 1690 war das Schloss Mooshahn Mittelpunkt der Salzburger Hexenprozesse. Im Schloss wurden nicht nur die Prozesse geführt, es war auch der Ort, an dem die Angeklagten anschließend gefoltert und hingerichtet wurden. Insgesamt wurden über 1000 Personen der Hexerei oder der Beteiligung an Hexerei beschuldigt. 156 von ihnen wurden auf Schloss Mooshahn hingerichtet. Davon waren 39 erst zwischen 10 und 14 Jahren alt. Untypisch war, dass 130 der Ermordeten Männer waren. Die Hexenprozesse von Schloss Mooshahn waren dafür bekannt, besonders grausam gewesen zu sein. Die Angeklagten wurden langsam und qualvoll gefoltert. Erst wenn sie fast tot waren, wurden sie erhängt oder enthauptet. Diejenigen, die nicht starben, mussten trotzdem höllische Qualen erleiden. Ihnen wurden die Hände abgehackt und Brandmale mit einem glühenden Eisen verpasst, sodass jeder wusste, dass sie der Hexerei beschuldigt wurden. Das sollte auch als Warnung für alle anderen Bürger dienen. Die Folterkammer und der Hexenverbrennungsplatz können heute noch besichtigt werden. Einige Besucher behaupten, besonders in der Folterkammer von Geisterhänden berührt zu werden oder die Opfer um Gnade winseln zu hören. Jetzt gibt es aber noch einen kleinen Twist in der Geschichte. Doch das Schloss Mooshahn hat auch eine düstere Vergangenheit mit Werwölfen. Anfang des 19. Jahrhunderts kam es rund um das Schloss vermehrt zu Funden von toten Rindern und Wildtieren. Die Tiere wurden regelrecht verstümmelt. Aus diesem Grund wurde vermutet, dass sie von Werwölfen oder einer wolfartigen Kreatur getötet wurden. Es wurden Stimmen laut, dass die Schlossbewohner die Werwölfe seien und so wurden sie in den Kerkern des Schlosses gefoltert und hingerichtet. Es gibt allerdings auch Erzählungen, nach denen nicht die Schlossbewohner, sondern die Dorfbewohner die Werwölfe waren. Beim heutigen Wolfsheulen in der Gegend ist nie ganz klar, ob es Werwölfe oder nur Wölfe sind.
Wow, aber bis auf Salzburg hat ja nichts gestimmt, was ich gesagt habe. Nein, das war, aber da meine ich ein anderes Schloss, das auch irgendwie mit Moos anfängt. Interessant, na das wusste ich gar nicht. Da müssen wir unbedingt hin. Also,
Org,
da jetzt, also das ist bis jetzt der Ort, wo ich jetzt am meisten Blut geleckt habe, um dorthin zu gehen. Ja, Org. Und vor allem auch, dass so viele Männer dort als Hexen beschuldigt und verbrannt oder gehängt oder was
auch immer. Was war das für eine Scheißzeit, oder?
Und das Thema Werwolf lässt uns auch nicht ganz los.
Da müssen nein, Werwolf lässt auch nicht, lässt auch nicht los. Was Menschen für, entschuldige wirklich, was Menschen für Idioten sind, das ist echt unpackbar.
Also, ja, unsichere Zeiten und man braucht immer jemanden, dem man die Schuld geben kann. Das ist das übliche Thema. Ja.
Unpackbar. Aber arg, oder? Also voll wieder arg. Mal ein Ort mit so viel Geschichte und so viel Grausamkeiten.
Also wenn es einen aufgeladenen Ort gibt, das muss er sein.
An das fucking Schloss Mosheim. Es ist echt ein Wahnsinn. Ja, und dieser Werwolf-Twist, über den habe ich auch grinsen müssen, weil wenn dann richtig, also erinnert mich an unsere letzten Folgen, also Skinwalker Ranch versus die österreichische Variante Schloss Mosheim.
Stimmt, ja. Und es erinnert mich ein bisschen an dieses Spiel, kennst du das? Werwolf im Dorf, wo auch die Dorfbewohner, wo ein Werwolf ist, irgendwann manche sind Dorfbewohner, dann gibt es eine Hexe, weißt du, wo jeder so Karten kriegt.
Ah, okay, nein, kenn
ich nicht. Und dann gibt es, ich weiß nicht, wie viele Werwölfe, manche sind Werwölfe, manche nicht. Und dann gibt es einen Erzähler und der führt eben durch das Spiel und wenn Nacht ist, dann schlafen die Dorfbewohner und müssen die Augen zu haben und die Werwölfe dürfen die Augen offen haben, das heißt, die erkennen sich dann untereinander und machen sich aus, welcher Dorfbewohner da jetzt dran glauben muss. Aber es ist ein lustiges Spiel. Und eben, kommt mal, vielleicht ist das inspiriert aus.
Vielleicht können wir das dort spielen. Ja, auf jeden Fall crazy, crazy Ort. Diese Hexenverbrennungsgeschichte, stößt du da in deiner mystischen Recherche oder stößt du da in deiner, ich nenne es jetzt mal in deiner Welt einmal wieder mal drüber?
Absolut. Also es ist auch geplant, dass wir dazu was machen. Mhm. Weil gerade im März, glaube ich, waren ja einige Hexenverbrennungen haben, zumindest in Salem haben im März begonnen. Mhm. Deswegen ist März auch immer so ein Monat, der an die Hexenverbrennungen erinnert.
Okay.
Und ja, also durchaus stolper ich da immer wieder drüber und ist ein wahnsinnig arges Thema und war einfach eine ganz arge Zeit. Und ein
extrem dunkles Kapitel.
Ich glaube, es muss ja auch arg sein, eben in so einem Dorf, du traust ja dann deinem Nachbar oder Nachbarin wahrscheinlich gar nicht mehr, weil du bist ja schon völlig irgendwie getriggert von diesem ganzen Hexenthema und Werwolf, wenn dann Werwölfe auch noch dabei sind. Also ja,
naja.
Damals haben die ja wirklich daran geglaubt.
Voll.
Dass das jetzt nebenan passiert.
Ja, und das lässt natürlich dann auch nochmal die Fantasie irgendwie ankurbeln, wenn Menschen so nichtig aus dem Leben gerissen wurden, gewaltvoll. Also, dass die dann bleiben und sie rächen wollen und so, also das macht ja total Sinn in Wirklichkeit. Also dieses ganze Thema, glaube ich, ist sehr gefällig für alle möglichen Sagen, Schrägstrich Erscheinungen, die es dann noch so also gibt.
Absolut. Nochmal kurz, ich glaube, Folge 3 war das ja. Da war das ja auch Thema irgendwie, dass sie ja glauben, dass diese Hefebakterien eben da ja verseucht werden und diese Halluzinationen ausgelöst haben. Das heißt, stell dir vor, die waren auch noch alle praktisch irgendwie drauf und haben ja auch wirklich irre irgendwelche Sachen gesehen.
Irre.
Also das muss schon echt eine sehr, sehr arge Zeit gewesen sein.
Ja, und overall keine gute Zeit. Nämlich von A bis Z. Erstens haben wir wirklich umhüllt von so ganz kranken Vorstellungen, wie eben dieses, wir müssen jetzt irgendwie Hexen verbrennen, aber bis hin zu, und jetzt verlasse ich unseren Pfad ein bisschen, aber das war eine extrem grindige Zeit. Also das war, Lebenserwartung war kacke, irgendwie du hast 10 Schwangerschaften gehabt und 9 Kinder sind gestorben davon.
Mittelalter
halt. Ja, voll, super unhygienisch alles, das war einfach, also ich verstehe auch nicht, warum es das Mittelalter aus, ich nenne es jetzt einmal Epoche, warum das so hochstilisiert wird in Filmen oder in Kinderbüchern oder, weißt du, also gefühlt jedes zweite Kinderbuch geht irgendwie ums Rittertum und jeder, jetzt gerade ein kleines Kind will Ritter werden. Das war nur die Kackzeit.
Gebe ich dir natürlich recht, aber es war auch eine sehr mystische Zeit eben, weil man vieles nicht gewusst hat, vieles noch nicht so erklären konnte. Es war alles halt sehr mystisch eben angehaucht, also von Hexen bis Werwölfe bis Vampire, bis naja, göttliche okay, Strafen ja. Und das fasziniert die Leute. So dieses Übernatürliche wurde da in dieser Zeit halt groß geschrieben.
Naja,
und ich glaube, deswegen ist das einfach sehr viel Inspiration und sehr faszinierend für so viele Leute, auch wenn es natürlich eine schlimme, schreckliche Zeit war.
Ja.
Und auch aus Krankheitssicht trotzdem war das natürlich immer mit Pest und allem. Das hat alles so eine dunkle Aura, diese Zeit.
Mhm.
In vielerlei Hinsicht.
Wenn du eine Zeitmaschine hättest und du dürftest einen Ort oder nicht Ort, eine Zeit besuchen. Du hast nur einen Versuch, okay? Du weißt, aber du kommst wieder zurück. Wo würdest du hinreisen in die Vergangenheit?
Hm. Das ist schwer, da würde ich natürlich mehr Zeit benötigen, um mir das wirklich, wirklich durchzudenken und ein bisschen... Aber ja, entweder wäre es vielleicht, wenn ich wüsste, tatsächlich ist es eigentlich relativ vielleicht fad jetzt, aber ich würde schauen, dass ich die Oma von meiner Mutter treffen kann.
Oh, du Cutie.
Weil die war die Dorfhexe in...
Oh, du netto Cutie.
Die war sozusagen, die galt als die Dorfhexe dort aus dem Haus Ruckwald in Oberösterreich. Und ja, die dürfte anscheinend ziemlich viele Bücher, die dürfte ziemlich tief in den... Ich meine, gut, sie war die Dorfhexe, also ja, sie war ziemlich tief drin im Thema. Und die Leute waren auch so, weißt du, irgendwie, sie haben ein gewisses Maß an Angst, glaube ich, vor ihr gehabt. Mhm. Aber wenn sie was gebraucht haben, von Warzenwänden bis zum Liebeszauber, bis zum irgendwas, sind sie trotzdem alle in der Nacht sozusagen zu ihr gekommen, um ihre Hilfe in Anspruch zu nehmen. Und leider ist davon halt von ihren Büchern oder was auch immer, sie hatte nichts übrig. Also das wäre, glaube ich, da würde ich gerne zurückreisen, um mit ihr einfach zu sprechen, weil meine Mutter oft sagt, dass sie mit mir so eine Freude gehabt hat, weil ich so nach ihr komme, was diese mystische Aura, sage ich jetzt einmal, angeht. Und eben, und ich denke mir, sie könnte mir sicher einiges lernen oder lehren. Mhm. Also das würde ich machen, glaube ich. Weil da weiß ich zumindest sicher, dass ich was davon mitnehmen kann. Wobei es natürlich irrsinnig viele Zeiten gibt, die auch super interessant werden zum Anschauen. Aber das würde mir jetzt auf die Schnelle einfallen.
Ich komme mir gerade so dumm vor, weil ich würde einfach zu den Dinosauriern reisen. Aber ohne Scheiß.
Ja, aber hast du auch die Sicherheit, dass dir nichts passiert?
Absolut berechtigte Frage, aber trotzdem würde ich wahrscheinlich gern Dinosaurier sehen.
Ja.
Ich würde es nur spannend finden.
Und stell dir vor, Beispiel, das ist alles fake und es gab die Dinosaurier nie.
Alter. Hin und wieder bin ich so dumm, aber vielleicht bin das nicht nur ich. Würdest du ad hoc die Frage beantworten können, ob es bei uns in Wien Dinosaurier gegeben hat?
Na, könnte ich nicht. Dinosaurier, ob man in Wien schon mal was gefunden hat, aber ich nehme an, bestimmt.
Ich kann es dir nicht sagen.
Das hängt wahrscheinlich auch mit dem Meeresspiegel zusammen, oder? Wie war denn das?
Ja, aber es hat ja da diesen... Ach, ich bin leider Gottes so schlecht, wenn es um dieses geschichtliche Thema geht. Wir haben ja diesen... Gott, das ist echt mies. Wir haben ja diesen wie hat das geheißen? Pangea.
Pangea, ja, der genau. Kontinent, der eine Kontinent
so, war. War das schon Dinosaurier-Time?
Ich glaube schon, ja, wenn ich mich auch richtig erinnere. Ist aber auch nicht so mein Thema.
Aber das eigentlich fuckt sich total an. Ich glaube, ich muss mich noch mal reinfuchsen in das Thema Vorzeitgeschichte. So hast du sicher nicht, aber ihr wisst, was ich meine.
Ein Land vor unserer Zeit.
Ja. Aber ja, ich habe keine Ahnung, ob es bei uns Dinosaurier gegeben hat. Also das Problem, vielleicht habe ich mir da ein bisschen tiefer reingedacht, bevor ich dir die Frage gestellt habe, in Vorbereitung auf heute. Weil ich wüsste ja nicht einmal, was für Koordinaten in die Zeitmaschine eingebaut, weil ich nicht weiß, wo es Dinosaurier gegeben hat.
Das ist natürlich blöd. Das würde ich mir vorher überlegen.
Ja, aber ich würde es zum Beispiel schon auch cool finden, jetzt, keine Ahnung, die Zeitmaschine auf 1 Million Jahre zurück und genau jetzt, wo wir es haben. Wie hat es da ausgeschaut? Weißt du, das Problem ist, ich könnte jetzt nicht einmal sagen, ob es in Wien einen Urwald gegeben hat.
Ja, es ist peinlich irgendwie, aber auf der anderen Seite macht man sich darüber wirklich Gedanken. Ich meine, irgendwer sicher, ein Paläontologen nehme ich mal an, ganz bestimmt, aber...
Oh, der Sebi kennt komplizierte Wörter.
Ja, gibt's ja. So ja zum das heißt, wenn man bei uns so studieren kann, muss... Ich meine, gut, bei uns kann man auch Meeresbiologie studieren.
Ja,
also das sagt jetzt nichts aus.
Ja, aber spannende Frage. Also drum, ich würde wahrscheinlich so 5 Millionen Jahre Wien 1050 eingeben.
Also es war bestimmt grüner.
Ja, es war fix grüner.
Also das glaube ich, darauf können wir uns einmal einigen, auf jeden Fall.
Mein lieber Sebi, wir kommen zu unserem letzten Gruselort in Österreich, nämlich Zimmer 35 im Schlosshotel St. Georgen.
Das kenne ich, genau. Das ist ja der Ort, den wir unbedingt auch besuchen wollen, wo uns ja sogar auf Instagram eine liebe Nachtschwärmerin geschrieben hat.
Ganz genau, deswegen ist er da jetzt auch mit dabei. Ich werde trotzdem einen kurzen Überblick geben, was es ist. Wir werden uns dann, wenn wir es
intensiver damit beschäftigen.
Urlaub im Schlosshotel. Das klingt erstmal traumhaft. Im Schlosshotel St. Georgen in Kärnten sollte man allerdings aufpassen, welches Zimmer man bekommt. In einem Zimmer des Hotels soll es nämlich gewaltig spuken. Unheimliche Geschehnisse. Die Rede ist von Zimmer 35. Ehemalige Hotelgäste berichten, dass es in dem Zimmer nicht mit rechten Dingen zugehen soll. Einige erzählen, sie fühlten sich beobachtet. Andere behaupten sogar, sie hätten gefühlt, als ob etwas bei ihnen auf dem Bett gesessen habe. Häufig wurden außerdem Geräusche und Stimmen in dem Zimmer gehört oder die Dusche ging wie von Geisterhand einfach an und wieder aus. All diese Gäste sind davon überzeugt, dass ein Geist die Ursache für die unheimlichen Vorkommnisse sein muss. Bei dem Geist scheint es sich um den Baron Kulmer zu handeln. Dieser hat zu seinen Lebzeiten sehr gern und vor allem viel getrunken und hatte zahlreiche Liebschaften. Er soll im Schlosshotel sowohl einen eifersüchtigen Ehemann einer seiner Geliebten als auch eines seiner unehelichen Kinder ermordet haben. Er selbst wurde anscheinend in der Wand des Schlosses eingemauert. Bei Renovierungsarbeiten wurde sein Skelett gemeinsam mit dem Skelett einer Frau und eines Babys im Gemäuer entdeckt. Kurz nach diesem Fund haben auch die paranormalen Aktivitäten in dem Zimmer begonnen.
Spannend.
Ich würde ja sagen, vor allem, dass man, was ich nicht gewusst habe, und wir werden uns dann intensiver damit beschäftigen, dass man das Skelett ausgeräumt hat.
Das wusste ich jetzt auch nicht. Und interessant finde ich ja auch, dass die spukhaften Ereignisse angefangen haben, wie er gefunden worden ist, weil normalerweise oder so aus Line-Storytelling technisch ist es ja immer so, dass der ganze Spuk dann aufhört, wenn man die Leiche findet.
Und das ist auch das einzige Besorgniserregende an der Geschichte, dass da wirklich anscheinend so ein Startdatum gibt.
Und da ist wieder dieselbe Sache wie schon vorher. Vielleicht wurde er eingemauert, um ihn nicht auf die Welt loszulassen sozusagen.
Ja, voll.
Und dann hat man dieses Siegel gebrochen, sage ich einmal, und dann ist losgegangen. Das wäre jetzt so meine Erklärung dafür.
Klingt komisch aus meinem Mund, aber ja, macht Sinn.
Ich finde es immer schön, wenn du das sagst. Du sagst es immer, und mir fällt schon auf, du sagst es immer öfter, wenn ich was sage.
Ja,
ich bin sehr überzeugend.
Manche Dinge machen rational betrachtet durchaus Sinn. Ja, also auch crazy, crazy Platz. Diese Hotelthematik haben wir eh schon gehabt. Ich glaube, was da auch nochmal schier dazu kommt, ist, dass du ja irgendwie so in einer grundsätzlich urpositiven Stimmung bist. Nämlich du bist im Urlaub in oder zu einer schönen Gegend und einem schönen Hotel. Und dann, bam, hast du da irgend so einen Dude in deinem Zimmer stehen.
Blöder wird's, wenn er mitgeht und sich an dich dranhält. Ja, der ist
urangefressen.
Passiert aber. Übrigens, das wäre schon cool, so ein Okkult-Hotel, das wäre schon auch gut. Oder wenn man so ein altes Hotel...
Ja, Hotel Transsilvanien.
Ja, so auf die Art.
Hast du die geschaut?
Diese Animationsfilme,
ja, genau.
Ja, die sind lustig.
Sehr cute.
Voll, die gefallen mir ja gut.
Voll.
Aber das wäre doch was, oder? Wenn wir so ein Hotel finden, was so eine arge Vergangenheit hat und dann tun wir das renovieren und dann führen wir das.
Also ihr Hotelbesitzerinnen und Besitzer da draußen, wenn ihr ein Hotel habt, wo es spukt, redet mit uns. Wir führen euch das.
Übrigens habe ich auch geträumt, dass unser Okkult-Podcast irgendwann sowas wird, wie, dass wir dann einen eigenen Esoterik-Laden haben, der Okkult heißt.
Mit der Vorstellung tut mir doch extrem schwer, aber wer weiß.
Ja, ich habe mich nämlich auch lustigerweise, wie ich dann aufgewacht bin, habe ich mir auch gefragt, aber welchen Part nimmt wohl der Tommy?
Welche Rolle hat der Tommy?
Ja, du machst wahrscheinlich so dieses ganze Managen und die Logistik.
Ja,
und so
voll.
Und eben das Performance.
So ein paar so Räucherstäbchen verbocke ich da schon.
Verschickt. Ja, und ich glaube schon, dass du ein gutes Auge hast so für eben, was kommt an und so Themen. Also so, weißt du, wir meinen so ein bisschen thematisch.
Ich glaube, wir werden da sogar ein gutes Team.
Eben. Und ich denke, man weiß, da einen richtig coolen Esoterikland, der auch wirklich einerseits Mystik, aber auch Moderne ausstrahlt. Ja. Das gibt's eigentlich nicht.
Ja, weil es dann alles so... Ja, es hat halt einfach urschnell diesen Charakter. Ich sag's eh nicht laut. Es hat aber einfach urschnell diesen Charakter.
Ja, stimmt.
Du wolltest, dass ich das eine Wort nicht sage, gell?
Ich wollte nicht, dass du Esoterik-Shop shadest, ja. Weil ich bin dort natürlich ein gern gesehener Gast bei unterschiedlichen Shops.
Aber du weißt, was ich meine.
Absolut, ja, deswegen meine ich auch.
Ja.
Ich würde das ja auch wirklich anders aufziehen. Ja. Und mir wäre nicht bekannt, dass es das so gibt, der ein bisschen so einen, wirklich so einen modernen Touch trotzdem hat.
Ja,
ja, und die würde zum Beispiel in einem Seitenzimmer eben so Kartenlesen anbieten und so ein bisschen auch auf amerikanisch, weißt du, mit so einem Schild, mit so einem Neon, mit so einer Hand und so. Das gibt's bei uns nicht. Und vielleicht auch ein bisschen so wie bei Ed und Lorraine Warren, bei diesen Dämonenjäger, wenn man dann aus dem Zimmer, zum Beispiel aus diesem Spukzimmer dann irgein Andenken mitnehmen, das sozusagen auszustellen und die Geschichte dazu erklären. Also auch so ein bisschen Museumscharakter reinbringen.
Ja, und da kann man schön als Marketing drumherum machen.
Eben. Schau, wir kommen halt aus dem Marketing.
Naja, absolut.
End of the day.
End of the day. Ein wunderbares Stichwort. Lieber Sebi, es hat mir Spaß gemacht, dich da durch diese diversen Orte durchzuführen. Und jetzt gibt es da noch ein Message für euch da draußen. Und zwar, wir von unseren Social Media Channels angekündigt, könnt ihr was gewinnen. Und zwar werde euch Okkult einladen zu einer Übernachtung mit einer Begleitperson eurer Wahl. Wäre alles andere ziemlich komisch eigentlich.
Also mit einer Begleitperson. Wir geben die Begleitperson vor.
Mit einer Begleitperson eurer Wahl werden wir euch eine Nacht zu einem dieser Orte einladen. Und das Einzige, was ihr machen müsst, ist auf unserem Instagram-Kanal abstimmen, welchen Ort ihr am gruseligsten findet. Und dann werden wir unter allen Teilnehmenden auslosen. Und dann werden wir euch dorthin schicken.
Unser Instagram-Kanal nochmal für alle, die ihn noch nicht abonniert haben, heißt ok.kult_podcast.
Ganz genau so schaut's aus. Also, macht's mit. Wir schicken euch dann dorthin und freuen uns natürlich dann über Augenzeugenberichte diverser Art. Sebi, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und das letzte Wort, das gehört dir.
Ja, danke, lieber Tommy. Das war eine sehr angenehme Folge auch für mich und ich habe dir gerne zugehört und mich da auf deine verschiedenen Orte eingelassen und ich muss echt sagen, ich habe auch selber natürlich wieder viel gelernt. Ich bin über manches eben schon drüber gestoßen, über manches nicht und es hat mir auch wieder schön in Erinnerung gerufen, wie viele unheimliche, gruselige Orte es auch hier gibt, nicht nur in Amerika und ich bin schon gespannt, wenn wir die eine oder andere Geschichte oder beziehungsweise den einen oder anderen Ort, den du heute mitgenommen hast, noch genauer beleuchten werden. Und ja, ich sag dir danke, ich sag euch da draußen, ihr lieben Nachtschwärmer, danke. Und dann blasen wir die Chakrakerze aus, würde ich sagen. Die Ehre gebührt heute dir, Tommy.
Oh.